Kadesh Barnea, ich denke nach unserer kleinen Predigtreihe, die das mitverfolgt haben, wenn sie vorher nicht wussten, was sie mit Kadesh Barnea anfangen sollten, wo sich das einordnen lässt, dann denke ich, wäre jetzt diese vier Botschaften, und das ist nun die letzte in diesem Zusammenhang, gehört hat, der wird in nächster Zukunft, wenigstens in den nächsten paar Jahren, wenn er das hören wird, dann gerade den Bezug finden, in welchem Zusammenhang dieser Ort steht. Wir beschäftigen uns heute also zum letzten Mal mit diesen Ereignissen an diesem Ort in Kadesh Barnea, sehr tragische Ereignisse für das Volk Israel. Es handelt sich hier um die 12 Kundschaften. Wer bisher das nicht mitverfolgen konnte, möchte ich doch einiges wiederholen, damit man den Zusammenhang auch hier drin sieht. Das Volk Israel steht also vor dem Land, das ihnen Gott versprochen hatte, erlöst, frei gekämpft, frei bekommen aus Ägypten, aus dieser Unterdrückung. Und nun stehen sie vor diesem Land, das Gott ihnen schon seit 400 Jahren versprochen hatte und das Volk Israel auch wusste, über Jahrhunderte, einmal werden wir dieses Land betreten. Einmal wird der Tag kommen, da wird es wirklich unser Land sein, das wir auch besiedeln und bewirtschaften. Also es war nichts Neues, das wusste jeder im Volk Gottes. Und nun stand das Volk wirklich, eine gesamte Nation stand vor der Schwelle, dieses Land zu betreten. Und nun geschieht etwas fast nicht Fassbares. Das Volk wird befreit mit großen Wunden, sie erleben die Gegenwart Gottes. Und nun sagt Gott, sie sollen das Land besiedeln, erkämpfen. Und das Volk sagt, ja, aber wir möchten eigentlich gerne noch zuerst Kundschafter schicken. Und Gott sagt, okay, wenn ihr das wollt, sendet eure Kundschafter, ich habe nichts dagegen. Und es werden Kundschafter ausgeschickt, 12, also von jedem Stamm Israel, einen. Und sie kommen zurück und berichten, was tatsächlich schon über Jahrhunderte dem Volk verkündigt wird. Das ist ein gutes Land, ein sehr gutes Land. Sagen, ist ein super Land, fruchtbar, schön. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, darin fließt Milch und Honig, aber da gibt's riesige Menschen, da sind wir wie Heuschrecken. Und da gibt's Stadtmauern, die gehen bis zum Himmel. Nie und nimmer werden wir dieses Land einnehmen können. Wir sind zu schwach, zu unfähig, es wird nicht klappen. Und das Volk beginnt zu heulen und zu schreien. Und Kaleb und Josua, die mit dieses Land besichtigt hatten, zu diesen 12 Kundschaften gehörten, die zerrissen ihre Kleider vor Empörung, als sie das sehen und sagen, wir werden das Land einnehmen, Gott hat es versprochen und wir werden es schaffen mit seiner Hilfe, denn er hat den Schutz über diesem Land schon weggezogen. Vertraut doch unserem Gott. Und auch Mose versucht, das Volk zu beschwichtigen und zu ermutigen, Gott jetzt nun auch bei diesem letzten Schritt, auch wenn es ein großer ist, zu vertrauen, denn viele große Schritte haben sie schon erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat. Und als sie anheben, das Volk zu gewinnen, um Gott zu vertrauen, so beginnt das Volk Stimmung gegen diese Männer zu machen und sie heben an, sie zu steinigen. Und in diesem Moment tritt Gott in die Mitte dieses Lagers sichtbar für das Volk, wahrnehmbar. Jetzt kommt Gottes Gegenwart über das Lager. Und Gott ist zornig über das Volk. Er lässt es nicht zu, dass diese Männer hingerichtet werden. Und er sagt Mose, jetzt habe ich genug von diesem Volk. Ich werde es vernichten, ritze, ratze, kahl. Dich werde ich noch behalten und aus dir, Mose, werde ich das tun, was ich vorhatte. Nun bricht Mose zusammen und fleht Gott an, 40 Tage und 40 Nächte, und sagt, Herr, tu das nicht um deiner Ehre willen. Erbarm dich über dem Volk. Sie haben ja letztes Mal gesehen, Mose hätte genug Grund gehabt, sich die Hände zu reiben und zu sagen, oh Gott, bin ich froh, dass du mich endlich von diesem Volk befreist. Nicht das erste Mal ist es, dass sie mich töten wollten. Ein weiteres Mal wollten sie mich töten. Und wenn du mich jetzt befreist, herzlichen Dank. Und ich bin dann der gemachte Mann. Nein, Mose ist ein Mann Gottes. Er sucht die Ehre Gottes und hat bei Gott gefleht. Tu das nicht. Es wird Schande über deinen Namen kommen. Denn was werden die Völker denken, was für ein Gott du bist, der du dein Volk in die Wüste führst, um es zu zerstören? Tu es bitte nicht. Erbarme dich und handle nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Und Gott hat dem Volk vergeben. Aber trotzdem, es bleiben massive Folgen, das haben wir letztes Mal etwas betrachtet. Das Volk muss umkehren und zurück Richtung Schilfmeer ziehen. Alle, die sich gegen Gott auflehnten, werden in der Wüste sterben. Und sie werden niemand im Volk, der in dieser Aufruhr mitgemacht hat und zurechnungsfähig war, der Volljährige im Sinn der damaligen Zeit, niemand von denen wird einen Fuß auf dieses Land, mit einem Fuß auf dieses Land treten. Erst die nächste Generation wird in dieses Land einziehen können. Und 40 Jahre soll nun die gesamte Aufenthaltszeit dieses großen Volkes in der Wüste sein. Nun waren sie schon fast 2 Jahre unterwegs. Ich muss vorstellen, sie hatten schon in diesen 2 Jahren Schwierigkeiten, damit sich abzufinden, in der Wüste zu sein. Und jetzt kommen noch 38 Jahre dazu. Eine katastrophale Botschaft für das Volk. Ein solchen Hammer. Das vor Augen zu haben, nicht in das Land zu kommen. Und jetzt in der Wüste zu bleiben, nicht mal nach Ägypten zurück, wo sie das wünschen, sondern in der Wüste zu verenden. Und heute werden wir sehen, wie Israel auf diese schlimme Nachricht reagiert. Im 4. Mose Kapitel 14, ab Vers 39. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, trauerte das Volk sehr. Große Trauer kam über dieses Volk. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhen des Gebirges und sprachen, hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat. Jetzt ziehen wir hinauf. Denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach, warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, dass ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet durch Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Scheinbarer Glaubensmut begegnet uns. Jetzt gehen wir in das Land. Gott hat es ja gesagt. Scheinbarer Glaubensmut, etwas, mit dem wir uns heute beschäftigen. Betroffen von der Sünde werden wir mal etwas genau betrachten, diese Betroffenheit des Volkes von ihrer Sünde. Und dann als zweites werden wir sehen, wie sie mit dem Kopf durch die Wand rennen. Ein nicht abnormales oder nicht ein unübliches Verhalten für uns Menschen, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Nur schade, dass die Wände meistens etwas härter sind als unsere Köpfe. Deshalb haben wir so Probleme, wenn die Wände nicht so hart wären, dann käme man besser mit dem Kopf durch, aber die sind eben manchmal zu hart. Natürlich war Israel mit solchen Aussichten sehr, sehr traurig, sehr bestürzt, wäre ich auch gewesen. Und wie ernst Gott es mit dieser Maßnahme meint, dass das nun gilt, wird dem Volk deutlich vor Augen geführt, indem sie zusehen müssen, dass 10 dieser Botschafter sterben. diese 10, die gesagt haben, wir kommen nicht in das Land, die sterben. Und somit sieht das Volk deutlich, das, was jetzt hier geschieht, das ist ja nicht irgendwo, sondern das ist voll und ganz in die Wirklichkeit unseres heutigen Lebens eingetreten. Gott meint es offenbar tatsächlich ernst. Sie trauten sehr und kommen sogar zur Überzeugung, dass sie gesündigt haben. Sie gestehen das ein, tatsächlich. Nun sind sie bereit, zu dieser Sünde zu stehen. Ihre Betroffenheit und Trauer rührt aber vermutlich mehr daher, dass sie sahen, welche Folgen ihre Sünden nach sich zog. Wäre die Folge nicht so gewesen, so hätten sie vermutlich gar nicht realisiert, dass sie gesündigt haben. Sie trauten über das, was sie nun durchstehen müssen, aber nicht darüber, dass sie in Wahrheit Gott in seiner Allmacht und Herrlichkeit, in seiner Fähigkeit, was er zu tun in der Lage ist, verworfen haben. Dass sie diesen Männern mehr vertrauten als Gott. Wenn ein Mensch gesündigt hat, und auch wenn ich gesündigt habe, so lässt sich nicht immer ganz genau sagen, vor allem von außen nicht, was nun wirklich die Betroffenheit bedeutet. Ob es vorwiegend wegen den Folgen der Sünde ist, dass wir traurig sind, oder ob wir erkannt haben, dass unsere Sünde viel weitreichendere Bedeutung hat. Sicherlich wird sich immer beides überschneiden. Und es ist gar nichts Schlechtes daran, wenn ich über die Folgen der Sünden traurig bin. Da habe ich allen Grund dazu. Wenn wir Sünde, eine negative Entwicklung zur Folge hat in meinem Leben, habe ich allen Grund, darüber traurig zu sein. Es wäre ja komisch, wenn ich mich darüber freuen würde. Jetzt geht es etwas schlimmer vorwärts als vorher. Hätte ich nicht gesündigt, wäre es besser. Aber ich freue mich jetzt, dass ich jetzt diese Folgen zu tragen habe. Natürlich werden wir traurig sein. Natürlich wird uns das erschüttern, wenn wir merken, dass Sünde negative Auswirkungen auf unser Leben hat. Und das hat Sünde eigentlich meistens im größeren oder im kleineren Rahmen. Also wir dürfen ruhig darüber traurig sein. Das ist ganz normal. Es wäre nicht normal, wenn wir nicht erschrecken würden darüber. Ob ich aber mir der tieferen Bedeutung meiner Sünde bewusst bin, das wird sich eigentlich erst dann zeigen, wie ich auf die Erkenntnis meiner Sünde reagiere. Was ich für Folgerungen daraus schließe. Dort wird sichtbar, ob ich wirklich verstanden habe, was die Sünde, die ich getan habe, eigentlich war. Das werden wir hier beim Volk ganz deutlich dann noch sehen, dass es eigentlich daran gemangelt hat. Uns geht es oft so, wir reagieren erst dann, wenn wir die Folgen unseres Verhaltens erkennen. Vorher sind wir oft blind und verblendet von dem, was wir tun. Und oft greift Gott ein, indem er uns die Folgen unserer Sünde deutlich macht. Und dann erschrecken wir. Menschen erkennen oft im Elend, was sie wirklich getan haben. In der Not erkennen sie, wie wenig Aufmerksamkeit sie Gott eigentlich gewidmet hatten. Und dann, in einem Anflug von Trauer, scheinen sie auf einmal Gott sehr ernst zu nehmen. Und hier möchte ich eine Geschichte lesen von Pfarrer Wilhelm Busch, dem bekannten Pfarrer, der auch das Büchlein geschrieben hat, Jesus, unser Schicksal, kennen vielleicht einige unter uns. Er schreibt eine Begebenheit aus seinem Leben, aus seinen jungen Jahren als Pfarrer. Nachts um 2 wurde ich an ein Sterbebett gerufen. Als ich das Krankenzimmer betrete, liegt ein junger Mann im Bett. Seine Frau sitzt erregt bei ihm. Und als sie mich sieht, springt sie auf. Herr Pfarrer, geben Sie meinem Mann schnell das Abendmahl. Ich schaue auf den Patienten. Der Tod hat das Gesicht gezeichnet, der Kranke nimm keine Notiz mehr von meinem Kommen. Nein, ich werde Ihren Mann nicht mit dem Abendmahlsfeier quälen. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Sterbenden unsere Worte noch hören, auch wenn der Leib keine Zeichen des Verständnisses mehr gibt. Und darum will ich Ihren Mann in die Ewigkeit begleiten mit meinem Gebet und mit den Worten der Gnade. Die Frau hält meine Hand fest. Herr Pfarrer, schnell, geben Sie meinem Mann das Abendmahl. Ich schiebe sie beiseite. Ihre Unruhe ist bedrückend. Dann beuge ich mich zu dem Kranken und sage ihm ganz langsam das Bibelwort: Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Langsam schlägt er die Augen auf und sieht mich an. Die Frau packt meinen Arm. Schnell, das Abendmahl. Wenn ich doch diese Frau zur Ruhe bringen könnte. Ich führe sie auf den Korridor hinaus und versuche ihr klarzumachen, dass ihr Verlangen sinnlos sei. Sehen Sie, Ihr Mann ist schon viel zu elend. Das Abendmahl quält ihn jetzt nur. Sie schluchzt auf. Aber er soll doch selig werden. Was soll man da machen? Frau, erklärt sich erregt. Meinen Sie denn, eine äußerliche Zeremonie könne vom Gericht Gottes erretten? Wenn Ihr Mann den Herrn Jesus Christus kennt als seinen Heiland und an ihn glaubt, dann ist er errettet, auch wenn er jetzt nicht das Abendmahl nimmt. Und ohne Jesus, ja, da hilft auch kein Abendmahl. Aber sie lässt nicht nach. Sie erzählt, wie sehr ihr Mann nach dieser Feier begehre. Sie drängt. Ach, ich war damals ein junger Anfänger im Amt. Auf der Universität hatte mich kein Mensch auf solche Fälle vorbereitet. Hilflos stand ich im Zweifel, was zu tun sei. Dann gab ich nach. Wir gingen in das Zimmer. Schnell richtete ich die Geräte. Der Mann war durch die leise Unruhe aufgewacht. Still und, wie mir schien, gesammelt war er jetzt ganz bei der Sache. Dies ist der Kelch des Neuen Testamentes in meinem Blute, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In der unendlichen stillen Nachtstunde standen diese gewaltigen Worte wie Felsen der ewigen Errettung. Betend wartete der Krankenwärter im Hintergrund. Ich kannte ihn als einen vom Herzen gläubigen Christen. Als die Feier zu Ende war, sank der Mann befriedigt zurück in die Kissen. Ich verließ mit den Wärter das Zimmer. Nun sollten die beiden Eheleute allein sein, um Abschied zu nehmen. Aber ich kam nicht fort. Der Wärter verwickelte mich in ein Gespräch und ich ließ es gern geschehen. Mir war, als sei diese Sache noch nicht zu Ende. Es verging eine halbe Stunde, alles war still. Wir wollen nach dem Kranken sehen, sagte ich ihm und öffnete die Tür. Und da bot sich mir ein verblüffendes Bild. Aufrecht saß der Mann im Bett. Lachend rief er uns zu, ich bin über den Berg, es geht besser. Und lachend und weinend warf sich die Frau an seinen Hals. Es war erstaunlich. Aber warum sollte das nicht stimmen? Es läuft manche durch die Straßen, den die Ärzte einmal aufgegeben hatten. Und die Freude der beiden steckte einfach an. Da musste man sich mitfreuen. Ich nahm die Hand des Kranken. Wie glücklich bin ich, dass ich das miterleben darf, sagte er ihm. Und nun ergriff mich dieser Wechsel der Situation mächtig. Ich musste ihm noch eines sagen. Lieber Mann, als sie an den Pforten der Ewigkeit standen, ist der Herr Jesus zu ihnen gekommen mit seiner Gnade. Lassen Sie nun nicht mehr von diesem Heiland. Da ging auf einmal ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht des Mannes. Es war wie ein Flammenschein der Hölle. Spöttisch lächelnd sagte er, ach, das alles brauche ich doch jetzt nicht mehr. Ich lebe ja wieder. Erschüttert hörte ich diese unglaubliche Rede. Jedes Wort blieb mir in der Kehle stecken. Und während ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach seinem Herzen und sank langsam zurück. Er war tot. Da bin ich in die Nacht geflohen. Wie mancher rief in der Not den allmächtigen Gott an und vergaß ihn, sobald es besser ging. Herr, hilf! Herr, ich habe eingesehen, dass ich gesündigt habe und dich nie geehrt. Und wenn der Herr hilft, und das tut er oft, dann lassen wir ihn wieder fallen. Das ist keine echte Sündenbekenntnis. Es lässt sich sogar nachvollziehen und aufzeigen an der Geschichte, dass in Kriegszeiten die Kirchen voll werden. Die Menschen Gott suchen, sich Hilfe erflehen und ist der Krieg vorbei und hat jeder wieder sein Haus und seine Wohnung und sein Auskommen, leeren sich die Kirchen wieder. Einmal ist es vergessen, dass man bei Gott, dem Allmächtigen, Hilfe suchte. Auf einmal lässt sich die Hilfe erklären, dann ist es nicht mehr Gott. Wer aber in diesem Leben Gott nicht ehrt, ihm keine Beachtung schenkt, der wird dann in der Ewigkeit erkennen müssen, dass der Gott der Bibel, Jesus Christus, den er verachtet hatte, wirklich der wahre Gott ist. Aber dann ist es zu spät. In diesem Leben möchte Gott, dass wir uns ihm zuwenden. So sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also er kommt nicht in das Gericht. Bist du gewiss, dass du gerettet bist? Hast du Gott gegenüber eingestanden, dass du wirklich gesündigt hast? Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass es Gott nicht darum geht, uns hier ein absolut schönes und problemloses Leben zu schenken, haben wir auch gehört in der Einleitung. Der Gottlose hat viel zu leiden, aber Gott hilft ihm. Sondern es geht vielmehr darum, was geschieht mit mir in der Ewigkeit. Und wir haben so gelernt, auf diese Welt bezogen zu denken, dass wir wieder neu sehen müssen, dass es in unserem Leben um viel mehr geht als das, was wir hier leben, sondern das, was kommt in der Ewigkeit. Und um diese Frage zu klären, kommt man nicht um Jesus herum. Nur er kann dir diese Frage lösen und nur er kann dir den Weg öffnen in diese Ewigkeit. Und vielleicht hast du in deinem Leben solche Begebenheiten, wo sie das vielleicht jetzt bei dieser Geschichte in den Sinn kam, ja, da habe ich mal Gott angerufen. Und dann hat sich sogar mein Problem gelöst, aber dann habe ich ihn wieder ad acta gelegt. Und wenn du heute Morgen darüber schreckst, dann kann ich dir sagen, sehr gut. Ein guter Schock, ein guter Schrecken, der dich da packt. Und lass jetzt nicht diesen Schrecken so wieder abflauen. Ja, ich gehe dann wieder und das war jetzt halt mal, ich gehe ja nur gästeweise hier hin oder nächstes Mal erzählt er wieder was anderes. Und dann verfließt der Schrecken wieder, sondern jetzt stell dich dem und komm zu Gott. Bitte ihn um Vergebung der Verachtung willen, die du ihm gegeben hast. Sag, jetzt möchte ich wirklich mein Leben im Vertrauen zu dir leben. Die Sündenerkenntnis war hier nicht sehr tiefgreifend beim Volk Israel. Sie erkannten ihre eigentliche Sünde nicht, sondern waren traurig darüber, was ihnen nun zustößt. Sie sahen sich lediglich als Opfer der Umstände, anstatt ihre Gesinnung und Einstellung gegenüber Gott zu ändern. Das ist ein Riesenproblem, das wir haben. Wir sehen uns gerne als Opfer der Umstände, aber nie als die, die verantwortlich sind. Wären die Umstände nicht so gewesen, hätte ich mich nicht falsch verhalten. Und nun heben sie an, die begangene Sünde durch eine weitere Sünde zu überwinden. Nur ist es ein schlechtes und verhängnisvoller Weg, Sünde mit Sünde bekämpfen zu wollen. Früh am Morgen stehen sie auf, also sie sind voll Energie, morgen früh auf, Sie machen sich auf und wollen kämpfen. Mose berichtet im 5. Buch Mose auch nochmals darüber und er sagt, da antwortet ihr und sprach zu mir, wir haben an dem Herrn gesündigt, wir wollen ihn aufziehen und kämpfen, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Also, wir haben gesündigt, jetzt tun wir das, was er geboten hat. Voll, jetzt kämpfen wir. Plötzlich wissen sie, was Gott von ihnen erwartet, wussten sie eigentlich schon länger. Und nun wollen sie kämpfen. Nun sind auf einmal die schlechten Nachrichten, die sie hörten und so gejammert und geheult hatten und Mose steigen wollten, auf einmal nicht mehr so schlimm. Auf einmal empfinden sie die Völker, die so riesig sind, auf einmal nicht mehr so riesig. Plötzlich können sie kämpfen im Vertrauen auf den Herrn. Vorher konnten sie es nicht. Interessant, zu was der Mensch fähig ist. Vordergründig könnte man meinen, das sei eine wirklich echte Gesinnungsänderung. Sie haben gesündigt, indem sie nicht in das Land hinein wollten, Gott nicht vertrauten, aber jetzt hat Gott ihnen gesagt, das ist nicht in Ordnung, jetzt erkennen sie ihre Sünde und sagen, jetzt kämpfen wir. Oder? Das klingt total fromm. Jetzt machen wir, was der Herr gesagt hat. Aber weit gefehlt. Denn es ist nicht so. Gott sagt zu Mose, sage ihnen, dass sie nicht hinaufziehen, auch nicht kämpfen, denn ich bin nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Und als Mose das ihnen sagte, wollten sie einmal mehr nicht auf ihn hören und begingen dieselbe Sünde, exakt dieselbe, die sie vorher begingen, nämlich ungehorsam. Sie waren vorher ungehorsam, hörten nicht auf das, was Gott sagte. Und dann wollen sie im Vertrauen auf Gott handeln und sind gleich wieder ungehorsam, hören wieder nicht auf Mose. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der schreibt im Zusammenhang mit dieser Begebenheit, dass sie anfingen, Mose zu beschuldigen und verdächtigen, dass er sie um jeden Preis in dieser Not halten möchte, damit sie auf die Hilfe Moses angewiesen sein. Also Josephus hat die Vermutung geäußert, dass das Volk praktisch nicht meinte, Mose wolle Nutzen daraus ziehen und das Volk von sich abhängig machen. Sie unterschoben Mose negative Motive. Das ist immer einfach. Und nun, mit vordergründigem Glaubensmut ziehen sie in dem Kampf, ob das Josephus richtig sieht oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall missachteten sie seine Anweisungen und zogen in den Kampf. Das Ergebnis war eine weitere Katastrophe. Die Krieger wurden vernichtend geschlagen. Ihr Glaubensmut, den sie zu haben meinten, war eigentlich nichts anderes als freche Vermessenheit einmal mehr gegenüber Gott. Mose erzählt dem Volk, als ich euch das sagte, gehorchtet ihr nicht und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn, und waret vermessen und zog hinauf ins Gebirge. Da zogen die Amoriter aus, die auf dem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch, wie es die Bienen tun, und schlugen euch von Seir bis nach Horma. Ein interessanter Vergleich, oder? Sie sagten, das sind Riesen, und wir sind wie Heuschrecken und hatten Angst. Und Mose sagt, und sie haben euch gejagt, wie Bienen das tun. Oder? Das ist einmal das Verhältnis von einem Israelit und einem Bienchen. Und wie Bienchen das tun, haben sie euch verjagt. Interessantes Bild. Hatten sie früher im Unglauben an die Macht der göttlichen Verheißung sich geweigert, den Kampf mit den Kanaaniten aufzunehmen, so wollen sie jetzt im Unglauben an den Ernst des göttlichen Gerichts, dem wollten sie nämlich ausweichen, mit eigener Kraft, ohne Gottes Beistand, diesen Kampf unternehmen und die alte Sünde, ungläubige Verzagtheit durch die neue Sünde vermessenen Selbstvertrauens überwinden. Es ist wirklich traurig, was hier sich abspielt. Aber wie hätten sie dann reagieren sollen? Eigentlich ganz schlicht und einfach. Sie hätten das Urteil und die Folgen aus ihrer Sünde respektieren sollen und eingestehen, dass sie die Verursacher dieser Situation sind und dass sie nun auch dafür verantwortlich sind, für das, was jetzt an ihnen geschieht. und nicht Mose und nicht Gott. Das ist oft eine schwierige Lektion, die wir im Leben zu lernen haben. Die Verantwortung für unsere Sünde wirklich zu übernehmen. Sie wollten etwas erzwingen, was sich eben nicht erzwingen lässt. Und im Verhalten, ihr Verhalten ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir auch in der Gefahr sind zu tun. Es ist ja immer so schön, auf Israel zu sehen, was sie alles Schlimmes tun. Aber es ist ein anderes Mal zu überlegen, ist das dann so weit weg? Verhalten sie sich denn so anders oder steckt da nicht viel mehr auch in uns drin, wie wir das auch tun könnten? Und zwar würde ich hier von einem Kompensationsverhalten sprechen oder ein Aufwiegen von Schuldkompensation ist ein Aufwiegen. Ich möchte das an einigen Beispielen deutlich machen. Man kann es mit einer Waage vergleichen, das Wort Aufwiegen legt das ja nahe. Nehmen wir mal, dass ich meine Steuern hinterziehe. Oder? Ich fülle meine Steuererklärung aus und ich kann dann da einiges Schwarzgeld irgendwie da verstecken, dass das nicht vor die Steuern, auf die Steuererklärung kommt. Und ich kann dadurch doch ganz schön Steuern sparen. Ich weiß zwar, das ist nicht ganz in Ordnung, ich weiß, es ist nicht ganz ehrlich. Ich muss mir das vielleicht eingestehen, dass es sogar Sünde ist, aber solange mich da ja niemand erwischt und entdeckt, ist mein Leidensdruck nicht besonders hoch. Und ich kann dann damit irgendwie leben und ich finde irgendwie so eine Erklärung. Plötzlich wird mir irgendwo bewusst, so unterbewusst oder halbbewusst geschehen ja solche Sachen, dass jetzt, wenn ich jetzt das so, was ich jetzt gemacht habe, so in die Waagschale werfe, dass das dann so macht. Jetzt muss ich mit diesem Missverhältnis leben. Oder? Und nun kompensiere ich, bewusst oder unbewusst. Ich wiege meine Schuld auf, indem ich mir sage, ich werde der Gemeinde oder einem Missionswerk oder einem Kinderhilfswerk eine größere Spende überweisen, die mindestens so viel ausmacht, wie ich Steuern eingespart habe. Es ist ja auch sinnvoll, der Staat hat eh genug Geld, oder sollen halt anders gucken. Aber es ist ja für das Reich Gottes noch viel interessanter, wenn das Geld im Reich Gottes zukommt. Der Staat tut sowieso zu wenig für die Gemeinde und ich kann ja eh das, was ich in die Gemeinde gebe, nicht von den Steuern abziehen. Also mache ich das so. Haben wir das geregelt. Und dann werfe ich meine Spende in diese Waagschale. Zack, ist es ausgewogen. Und dann habe ich kompensiert. Aber eines habe ich dabei vergessen. Die Schuld hier, die ist immer noch in der Waagschale. Die ist immer noch vorhanden, ist nicht weg. Und dann habe ich noch etwas Wichtiges vergessen. Dass Gott keine Waage hat. Er wägt das nicht. Der richtige Weg wäre, die Schuld einzugestehen und die Sache in Ordnung zu bringen. Und dann kommt die Schuld raus aus dieser Waagschale. Dann ist Gott treu und gerecht, oder? Ich komme mit meinem Ehepartner nicht zurecht. Ich habe große Schwierigkeiten. Ich kann und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich ihm nicht vergeben, obwohl er mir vielleicht schon einige Male deutlich gemacht hat, dass es ihm wirklich leid tut, was er mir angetan hat. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, ihm da zu vergeben und die Beziehung damit auch zu lösen. Zeige mich unversöhnlich. Und eigentlich weiß ich, dass Unversöhnlichkeit eine Sünde ist. Ganz klar, Unversöhnlichkeit ist Sünde. Und irgendwo weiß ich das. Und das macht mich irgendwie unruhig, weil ich mich unfähig sehe, jetzt da zu vergeben, obwohl ich weiß, ich müsste, ich bin unversöhnlich. Also kipp die Waagschale. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, ich kann Versöhnung anbieten und Versöhnung leben. Oder ich kann kompensieren. Statt diese Sünde zu bekennen und mein Verhalten zu ändern, übe ich mich im Bibellesen. Ich lese mehr, als dass das andere tun. Und so scheint sich für mich die Waagschale auszugleichen. Ich mache ja so viel für das Wort Gottes. Da ist ja meine Unversöhnlichkeit ja ein Klacks. Und manchmal, wenn jetzt hier die Sünde ist und dann hier das Bibel ist, auf einmal hat man den Eindruck, es sieht sogar so aus. Das ist Kompensation, aufwiegen. Oder ich habe Mühe mit Beten. Mein Gebetsleben ist nicht besonders vorbildlich. Und nun könnte ich mich dieser Tatsache stellen und Schritt um Schritt darin wachsen und reifen, was man ja auch kann und wichtig ist. Oder ich kann es kompensieren, indem ich mich damit hervortue, stets eindrücklich darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das Gebet ist und wie zu wenig gebetet wird in der Gemeinde oder die anderen Geschwister und so weiter. Und damit kompensiere ich mein Problem. Und da könnte ich jetzt noch mit vielen Beispielen weiterfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir kompensieren können, und zu beachten ist, dass mit dem, wo ich das aufwiege, wo ich die Schuld aufwiege, nicht eine offensichtliche Sünde ist. Dass Israel kämpfen wollte, war nicht eine offensichtliche Sünde, weil sie sagten, wir vertrauen Gott und wir wollen jetzt tun, was er gesagt hat. Das hat ja Gott mal gesagt, sie sollen das tun. Nur zu einem anderen Zeitpunkt. Aber rein von außen gesehen muss man sagen, jetzt hat sie der Glaubensmut gepackt. Es ist auch nicht schlecht, wenn ich mehr Bibel lese als die anderen. Ist keine Sünde. Aber wenn ich damit eine Schuld aufwiegen will, bewusst oder unbewusst, dann ist das falsch. Es ist auch nicht schlecht, wenn ich mehr bete als die anderen. Und es ist auch nicht schlecht, wenn ich darauf aufmerksam mache und ermahne, dass wir wirklich beten. Das ist wichtig, dass wir solche Geschwister haben. Das ist in Ordnung, das ist keine Sünde, nichts Falsches. Aber es ist dann nicht richtig, wenn ich mein Problem damit aufwiegen will. Der richtige Weg ist immer, sich diesem Problem zu stellen, Sünde zu bekennen, die Verantwortung für mein eigenes Verhalten zu übernehmen. Johannes fordert die Menschen auf und sagt, seht zu und bringt rechtschaffene Frucht der Sinnesänderung. Rechtschaffene Frucht. Das heißt, Sinnesänderung hat immer etwas damit zu tun, dass ich mein Verhalten ändere. Also wenn ich gelogen habe oder wenn ich Gott nicht vertraut habe, dann erkenne ich das und sage, jawohl, Gott, mein Problem war eigentlich ungehorsam, jetzt will ich dir gehorchen. Was soll ich als nächstes tun? Vielleicht kannst du dir die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob du in deinem Leben solche Verhaltensweisen entdeckst, solches Aufwiegen. Und es wäre nicht erstaunlich. Und es wäre auch, schlimm ist nur, wenn ich nicht bereit bin, mich mal diese Frage zu stellen, ob ich nicht kompensiere, geistlich versuche zu kompensieren und mich dann mal diese Frage stellen und vielleicht in einem Gebet sage, Herr, zeig doch mir, ob ich versuche mit Taten, mit Aufgaben, Sachen aufzuheben, die ich eigentlich in Ordnung bringen sollte. Scheinbarer Glaubensmut, ich fasse zusammen. Das Volk Israel ist betroffen von der Sünde. Sie haben die Sünde erkannt, aber sie waren mehr schockiert über die Auswirkungen, die diese Sünde hatten. Die Auswirkungen wollten sie nicht zur Kenntnis nehmen. Und nun erinnern sie sich, dass Gott ihnen gesagt hat, sie sollen das Land erkämpfen, und nun wollen sie das tun. Aber es ist zu spät. Es ist nicht mehr die Zeit dazu. Und so wollen sie mit dem Kopf durch die Wand, und sie wollen durch die Wand nicht in dem, dass sie eine offensichtliche Sünde begehen, in dem Sinn, dass sie Hurerei betreiben oder stehlen, sondern indem, dass sie einen scheinbaren Glaubensmut ans Licht bringen, indem, dass sie sagen, jetzt wollen wir tun, was Jahwe gesagt hat. Wir wollen das Land in Besitz nehmen. So gibt es auch in unserem Leben scheinbarer Glaubensmut, wo wir mit unanfechtbaren Taten, wo man nichts dagegen haben kann, im Grunde genommen einer Wirklichkeit ausweichen wollen, eine Schuld aufwiegen wollen, statt wir sie in Ordnung bringen oder die Folgen bereit sind zu tragen von der Schuld, die wir verursacht haben, den Folgen. Achten wir darauf, dass wir nicht so wie das Volk Israel reagieren. Dass wir uns nicht über die Reaktion dieses Volkes erheben, als uns das nie passieren könnte. Sondern achten wir darauf, dass wir selber höchst anfällig sind für solche Verhalten. Höchst anfällig. Dass unser Unbewusstsein sehr raffiniert. Höchst anfällig. Dass wir aber bereit sind, das im Lichte Gottes mal durchleuchten zu lassen. Dass wir die Folgen der Sünde wirklich auch tragen und die Verhältnisse in unserem Leben ordnen. Israel wollte anscheinend im Vertrauen auf Gott kämpfen, aber sie verloren den Kampf. Und Paulus sagt dem Timotheus, und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es gibt auch einen frommen Kampf, der sehr fromm aussieht, der nicht richtig kämpft. Gekrönt wird, wer richtig kämpft. Und richtig kämpft der, der ehrlich ist vor Gott und vor sich selbst und bereit ist, Dinge im Leben zu ordnen und nicht einfach alles kompensiert. Möge der Herr schenken, dass wir richtig kämpfen und nicht fromme Heldentaten vollbringen wollen, um damit unsere Sünde aufzuwiegen. Ich bete. Ja, Vater, wir haben keinen Grund, uns über dein Volk zu erheben und über das Verhalten in Kadesh Barnea auch, wenn es schockierend ist. Und doch, wenn wir das genauer überlegen, so müssen wir sagen, viele Züge und viele Reaktionsweisen dieses Volkes stecken in uns selbst drin. Und so wollen wir uns nicht erheben darüber, sondern wollen aufmerksam sein und daraus lernen. Das ist eigentlich auch dein Wunsch, dass wir von dem lernen und es anders machen. Und hilf uns zu erkennen, wo wir in unserem Leben kompensieren, aufwiegen wollen, anstatt zu wachsen und reif zu werden. Da sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Hilf uns auch, dass wir gegenseitig in dieser Sache miteinander barmherzig sind und einander Raum geben, wirklich solche Dinge anzupacken und daran zu arbeiten. Bewahre uns davor, dass wir von jedem erwarten, dass er ein großer Held des Glaubens ist, sondern dass wir miteinander vorwärts gehen und uns ermutigen, dir ganz und gar zu vertrauen und uns ermutigen, in echter Weise voranzugehen. Im Leben mit dir. Amen.